Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Und für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Helmut Noas und ich bin Lektor in dieser Kirchengemeinde. Der heutige Sonntag ist der 10. Sonntag nach Trinitatis. Und dieser Sonntag bildet so ungefähr den Mittelpunkt der Trinitatiszeit und ist auch gleichzeitig der Israel-Sonntag. An diesem Sonntag wird auf das Verhältnis der Kirche zu ihrem Volk Israel hingewiesen. Ein Thema, das von ganz großer Bedeutung für die christliche Kirche ist. Und die Überlegungen zu diesem Tag werden auch der Holocaust und die neonazistischen Strömungen in unserer Gesellschaft beinhalten müssen. Für uns ist es jedoch wichtig, dass wir erkennen, dass unsere Wurzeln im Volk Israel, dem Volk Gottes, verankert sind und nicht ins Leere greifen. Und das wird auch in der heutigen Lesung ganz deutlich. Und so wollen wir jetzt diesen Gottesdienst feiern im festen Vertrauen darauf, dass Gott mitten unter uns ist. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir singen zu Beginn Lied 440, Allmorgen ins ganz frisch und neu, die Strophen 1 bis 4. Gemeinsam wollen wir den Psalm 122 lesen. Sie finden diesen Psalm im Begleitheft oder Ergänzungsheft auf der Seite 110, die Nummer 103. Seite 110, Nummer 3, Psalm 122. Ich lese die vorgerückten, lesen Sie dann bitte die eingerückten Zeilen. Ich freue mich über die, die mir sagten, lasset uns ziehen zum Hause des Herrn.
Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem.
Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll.
Wohin die Stämme hinaufgehen, die Stämme des Herrn.
Wie es geboten ist, dem Volke Israel zu preisen den Namen des Herrn.
Denn dort stehen Throne zum König, die Throne des Hauses Davids.
Wünschet Jerusalem Frieden, es möge wohlergehen in denen, die dich lieben.
Es möge Frieden sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen.
Um meiner Brüder und Freunde willen, will ich dir Frieden wünschen.
Um des Hauses des Herrn willen und des Gottes, will ich dein Festes suchen.
Amen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir sind deine Kinder, aber wir sind es nicht allein. Du hast dir das Volk Israel erwählt, aus dessen heiligen Schriften wir immer neu Kraft schöpfen und Anregung erfahren. So bitten wir dich, sprich heute zu uns, dass wir deinen Willen erkennen und auch tun. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit. Amen.
Jesus steht fest in den Traditionen Israels. Das Bekenntnis, das fromme Juden morgens und abends beten, ist auch ihm das höchste Gebot. Und dann noch eines, das Gebot der Nächstenliebe. So kommt die Tradition durch Jesus, ihre eigene Leuchtkraft und aus dem Hören Israel wird zugleich ein Hören Christenheit. Im Markus-Evangelium steht dazu im 12. Kapitel: Und es trat zu ihm einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus antwortete: Das höchste Gebot ist das: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Ja, Meister, du hast recht geredet. Er ist einer und ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und mit aller Kraft und seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Da Jesus sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Lasst uns nun unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Wir singen jetzt das Lied 316, 1 bis 4.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in Matthäus 5, 17 bis 20. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis alles geschieht. Wer nun aber eines von den kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber gut und tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Amen. Ich möchte in dieser Predigt nicht das Thema Israelsonntag ausdrücklich thematisieren, weil ich hoffe, dass wir in der Kirche am ehesten dadurch einen Beitrag zur Eingrenzung von Antisemitismus leisten. Wenn wir den unauflöslichen Zusammenhang zwischen Judentum und Christentum schlicht voraussetzen und uns verabschieden von christlichen Überlegenheiten. Vielmehr liegt mir daran aufzuzeigen, dass wir ohne Regeln, allgemeine Vereinbarungen, Gesetz nicht auskommen. Und das ist auch die Position, des Matthäus-Evangeliums. Liebe Gemeinde, in der nächsten Woche gehen die Sommerferien zu Ende. Es beginnt ein neues Schuljahr und die Erstklässler in Niedersachsen werden am kommenden Sonntag eingeschult. Auch für unsere Enkeltochter Pia heißt es dann rechnen, lesen und schreiben lernen. Aber schon viele Erstklässler kennen ja schon die Buchstaben und auch die Zahlen. Aber die Erstklässler müssen noch viel üben. Da kommt es dann genau darauf an, kein Pünktchen oder Häkchen zu übersehen. Zum Beispiel unterscheidet sich das kleine A vom kleinen O durch ein kleines Häkchen, aber nur ein ganz kleines Häkchen. Aber dieses kleine Häkchen bedeutet schon ein sehr großer Unterschied. Wenn man es vergisst, kann aus Hase Hose werden. Oder wie ist das? Wann schreibt man Seid mit D und wann schreibt man es mit T? Fragen über Fragen. Aber auch in der Bibel kommt es darauf an, dass wir jeden einzelnen Buchstaben und jedes Häkchen ernst nehmen. Jesus sagte, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen das kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz. Aus dem Zusammenhang geht heraus hervor, dass Jesus nicht von den Geboten der Bibel redete, sondern von der Heiligen Schrift insgesamt. Zu seiner Zeit umfasste sie natürlich erst das Alte Testament. Man nannte diese alttestamentlichen Schriften damals zusammenfassend das Gesetz der Propheten, kurz das Gesetz. Wenn wir Jesus vertrauen und ihm nachfolgen, dann sollten wir ihm auch in dieser Einsicht folgen. Mit jedem einzelnen Buchstaben, mit jedem einzelnen Häkchen und Tüpfelchen ist die Bibel Gottes nie veraltendes, ein ewiges, gültiges Wort. Diese Kenntnis ist deshalb so wichtig, weil der Inhalt der Bibel so wichtig ist. Die Bibel beantwortet nämlich drei wesentliche Fragen. Was soll ich glauben? Was muss ich tun? Was darf ich hoffen? Lasst uns jetzt Jesu Wort über das Gesetz in Hinblick auf diese drei wichtigen Fragen betrachten. Erstens, was soll ich glauben? Was ich mit meiner eigenen Erfahrung und Vernunft herauskriege, oft auch mit Hilfe der Erfahrung anderer Leute, das brauche ich nicht zu glauben, denn das weiß ich. Was aber über meine Erfahrung und meine Vernunft hinausgeht, davon weiß ich nichts. Aber Gott kann es mir zeigen, offenbaren, aufdecken. Das tut er in der Heiligen Schrift. Dort finde ich alle Informationen über Gott, Engel, Himmel, Hölle, Zorn, Gnade, Schöpfung und den jüngsten Tag, die mein Verstand nie herauskriegen könnten, die mir der Schöpfer aber aufdeckt. Diese Dinge soll ich einfach glauben, genauso wie sie in der Bibel stehen. Wenn Jesus selbst hat gesagt und hat bezeugt, dass jede Buchstabe davon gilt und ewig gültig bleibt. Bei anderer Gelegenheit sagte er, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Für diesen Sachverhalt haben frühere Theologen den Begriff Verbalinspiration gefunden, auf Deutsch wörtliche Eingebung. Aber damit ist nicht gemeint, dass Gott den Schreibern wie im Schlaf Wort für Wort diktiert hat. Verbalinspiration meint vielmehr, dass Gott uns mit jedem Wort, jedem Buchstaben und jedem Tüpfelchen der Bibel offenbart, was wir glauben sollen. Die Heilige Schrift mit all ihren Buchstaben und Tüpfelchen bis zum jüngsten Tag. Jesus hat das unter anderem deshalb so betont, weil die Pharisäer ihn verdächtigten, er wolle Gottes Gesetz abschaffen. Aber dieser Eindruck konnte auch durchaus entstehen. Zum Beispiel ist Jesus manchmal sehr frei mit dem Sabbatgebot umgegangen. Und in der Bergpredigt hat er den Geboten des Alten Testaments mehrmals den Satz gegenübergestellt, ich aber sage euch. Damit wollte er jedoch keineswegs das Testament und dessen Gesetze für ungültig erklären und durch etwas Revolutionäres, Neues ersetzen. So ist der neue Bund nicht gemeint, den er gestiftet hat. Aus diesem Grund erklärte Jesus unmissverständlich: Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Es ist bemerkenswert, dass er dies gerade am Anfang der Bergpredigt sagte. Wer also auf Jesus hört und ihm nachfolgt, der beantwortet die Frage: Was soll ich glauben so? Ich glaube all das, was Gott in der Heiligen Schrift offenbart hat. Und ich komme jetzt zur zweiten Frage: Was muss ich tun? Da geht es um das Gesetz im engeren Sinn, also um die biblischen Gebote, Anweisungen und Bestimmungen. Auch hier müssen wir uns vor Missverständnissen hüten, als würde Jesus und der neue Bund Gottes Gesetz ungültig machen. Die Verkündigung des Apostels Paulus ist öfters in dieser Weise missverstanden worden. Etwa wenn Paulus schreibt: Christus ist das Gesetzes Ende. Das ist allerdings nicht so zu verstehen, als würde Gott seine Gebote zurücknehmen, sondern es ist vielmehr so zu verstehen, dass der tödliche Fluch des Gesetzes für all diejenigen aufgehoben ist, die an Jesus glauben. Jesus selbst hat eindeutig gelehrt, dass niemand, auch nur das allerkleinste Gebot der Bibel, für ungültig erklären soll. Und was die 10 Gebote betrifft, so leuchtet uns das ein: Nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht stehlen, nicht lügen. Das muss nach wie vor gelten. Aber was ist mit den komplizierten Opfervorschriften des Alten Testaments? Oder was ist mit den grausamen Bestrafungen, die das Alte Testament an einigen Stellen fordert? Und wie steht es denn mit dem Beispiel mit dem Gesetz: Auge um Auge, Zahn um Zahn? Hat Jesus ihm nicht in der Bergpredigt ausdrücklich die Nächstenliebe gegenübergestellt? Die Pharisäer versuchten damals, sämtliche Bestimmungen des Alten Testaments akribisch genau einzuhalten. Das sind nicht wenige, das sind mehrere hundert. Die Schriftgelehrten konnten oft stundenlang darüber diskutieren, was erlaubt ist und was nicht. Zum Beispiel: Wie klein muss eine Zwischenmahlzeit sein, dass man sie ohne Tischgebet zu sich nehmen darf? Oder bezieht sich das Gebot, 10% aller Einnahmen an den Tempel abzuführen, auch auf das kleinste Sträußchen Dill, das man in seinem Kräutergarten erntet? Jesus hat solche Spitzfindigkeiten ausdrücklich verworfen und die Pharisäer deshalb Heuchler genannt. Und warum Heuchler? Weil sie einerseits so taten, als würden sie Gottes Willen besser als jeder andere erfüllen, andererseits aber das wichtige Gebot übertraten, das Liebesgebot. Und was sehen wir daran? Wenn wir die Bibel richtig verstehen wollen, geht es nicht um eine spitzfindigen wörtlichen Auslegung, sondern vielmehr nur mit einer wortgetreuen Auslegung. Eine Auslesung also in den wahren Sinn von Gottes Gesetz erkennt und anerkennt. Wer zum Beispiel das Gebot Auge um Auge, Zahn um Zahn in seinem alttestamentlichen Zusammenhang bedenkt, der merkt, dass er eigentlich ein Gebot der Angemessenheit ist. Niemand sollte sich in blinder Wut an jemandem rächen, der ihm ein Leid getan hat, denn dabei wird er meistens über das Ziel einer angemessenen Strafe hinausschießen. Vielmehr sollte Israels Volkgemeinschaft darauf achten, dass Strafen angemessen bleiben, also dass sie dem Übeltäter nicht unverhältnismäßig mehr Leid zugefügt, als seinem Opfer zugefügt worden ist. In diesem Sinn gilt das Gebot noch heute. Wir finden es in jedem modernen Staat wieder. Wir verzichten auf Lynchjustiz und überlassen das Strafen den staatlichen Organen. Dabei muss natürlich gewährleistet sein, dass die Höhe der Strafen den jeweiligen Straftaten angemessen ist. In solchem Verhältnis zeigt sich auch an diesem Gebot Fürsorge und Liebe, nämlich eine wohl ausgewogene Liebe zu Opfer, Täter und Gesellschaft. Auch wenn wir viele Anweisungen des Alten Testaments heute nicht mehr wörtlich umsetzen, so gelten sie doch weiterhin als Gottes Wille und können uns auf die ein oder andere Weise verstehen helfen, was das größte und wichtigste Gebot ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist zusammengefasst die Antwort auf die Frage, was muss ich tun? Ich komme zur dritten Frage, was darf ich hoffen? Oder anders gefragt, darf ich hoffen, selig zu werden und in den Himmel zu kommen? Oder mit Luther, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Jesus sagte, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Das klingt im Moment deprimierend. Wer kann das schaffen, das Gesetz noch besser erfüllen als die Pharisäer, die sich mit allem Ernst und Eifer darum bemühten? Wir haben gesehen, dass ihnen dabei das Wichtigste fehlte, die Liebe nämlich. Aber wer kann schon so vollkommen lieben, wie es das höchste Gebot fordert? Nun zeigt uns Gottes Wort aber einen wunderbaren Weg, den wir trotzdem selig werden können. Dieser Weg ist in jenem merkwürdigen Satz erhalten, den Jesus gesagt hat. Wer nur eines von diesen kleinen Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste sein im Himmelreich. Wer es aber tut oder lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Mancher mag sich wundern, dass es überhaupt Große und Kleine im Himmelreich gibt. Da stellt sich nun die Frage, gibt es denn Rangunterschiede im Himmel? Ich stelle mir das so vor, dass es tatsächlich Unterschiede in Gottes ewigem Reich gibt. Sowohl unter den Engeln als auch unter den seligen Menschen. Irdisch gesprochen gibt es da wohl Türhüter als auch Regierende. Ich denke, der Himmel ist kein langweiliger Ort aus lauter gleichartigen Menschen, sondern das Gottesvolk hat eine Struktur, eine Vielfalt von Positionen. Dennoch werden alle gleich glücklich sein. Niemand wird neidisch zu einem anderen aufschauen und ebenfalls wird niemand verächtet oder von einem anderen verachtet werden. Nun zurück zu Jesus' Aussage. Wer kleine Gebote Gottes auflöst, wird der Geringste im Himmelreich sein. Das bedeutet, er kann da dennoch hineinkommen. Er kann gerettet werden. Wenn auch, so wie durchs Feuer hindurch, wie Paulus es formulierte. Ja, auch der Sünder hat eine Chance, selig zu werden. Diese Chance findet sich natürlich nicht im Gesetz, sondern sie findet sich im Evangelium. Das Evangelium sagt, Christus hat stellvertretend für dich alle Gerechtigkeit erfüllt. Darum wird jeder, der an ihm glaubt, gerecht und selig. In dieser Weise hat Gott das Heil gebracht, das Gott bereits zu alttestamentlichen Zeiten vorbereitete und ankündigte. Eben das ist der tiefe Sinn dieses Jesus-Wortes für diesen heutigen Sonntag. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und so wird es euch das Evangelium, die Hoffnung auf Erlösung, zu einer Gewissheit für alle, die Jesus und seinem Hilfswerk vertrauen. Fassen wir zusammen. Was soll ich glauben? Alles, was Gott durch die Heilige Schrift offenbart gemacht hat. Was muss ich tun? Gott über alles lieben und meinen Nächsten lieben wie mich selbst, so wie ich es in allen Geboten der Schrift erkennen kann. Und was darf ich hoffen? Dass Gott mir Sünder gnädig ist und mir um Christi willen vergibt, wo ich an Gottes Gesetz schuldig geworden bin. Ja, So bezeugt es das Evangelium, die Hauptbotschaft der Bibel, Gottes letztes Wort an uns Menschen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Wir singen jetzt von Lied 295, wohl denen, die da wandeln, die Strophen 1 bis 4.
Es gibt noch einige Mitteilungen an die Gemeinde. Vielen Dank an Helmut Klos für die Vorbereitung und Gestaltung des Gottesdienstes. Wir freuen uns, dass wir Lektoren und Lektoren in unserer Kirchgemeinde haben, die Gottesdienste mit uns feiern. Die Kollekte vom Gottesdienst am 14.08.22 betrug 117,55 €. Die Kollekte vom Gottesdienst anlässlich einer Eisenhochzeit am 13. August betrug 104,37 €. Wir danken allen Geberinnen und Geber. Die heutige Kollekte, die am Ausgang eingesammelt wird, ist bestimmt für die Förderung des Verständnisses zwischen Christen und Juden. Der Verein Begegnung Christen und Juden Niedersachsen e.V. bietet ein vielfältiges Programm in unserer Landeskirche an und übt das Judentum zu informieren und Begegnungen mit Juden und Jüdinnen zu ermöglichen. In diesem Jahr feiert der Verein sein 40. Bestehen. Vielen Dank für alle Gaben. Der Besucherdienstkreis trifft sich seit einiger Zeit wieder regelmäßig. Wenn Sie Menschen kennen, die sich über einen Besuch unseres Besuchersdienstkreises freuen, geben Sie uns gerne Bescheid. Die Damen aus dem Kreis nehmen sich Zeit für Gespräche, hören zu oder spielen ein Spiel mit den Besuchten. In dieser Zeit sind sie gerne bereit, auch telefonisch in Kontakt zu treffen. Es lohnt sich, das Angebot auszuprobieren. Am besten melden Sie sich bei Maria Brauers als Leiterin des Besucherdienstkreises. Kontaktdaten sind im Gemeindebrief zu finden. Am Samstag wird die Einschulungen der neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler. Wir feiern diesen besonderen Tag mit einem Gottesdienst um 9 Uhr hier im Gemeindegarten. Bei schlechtem Wetter weichen wir in die Kirche aus. Wir wünschen schon jetzt allen Kindern, Lehrerinnen und Lehrern alles Gute und Gottes Segen für das kommende Schuljahr. Wir laden herzlich zu einem besonderen Gottesdienst am kommenden Sonntag ein. Der Gottesdienst am 28.08.22 beginnt um 18 Uhr und wird von einem Gottesdienstteam, das sich für diesen Gottesdienst zusammengesetzt hat, gestaltet. Es wird ein etwas anderer Gottesdienst, auf den wir uns freuen. Wenn das Wetter mitspielt, wird der Gottesdienst im Gemeindegarten stattfinden. Im Anschluss daran laden wir alle Besucherinnen und Besucher zu Bratwurst, einer vegetarischen Alternative und Getränken ein. Wir freuen uns, viele von Ihnen begrüßen zu dürfen. Wort aus dem Wochenspruch des Passanten, das mögen Sie in den kommenden Wochen begleiten. Hol dem Volke, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat.
Wir singen jetzt noch von Lied 331, Große Gott, wir loben dich, die Strophen 9 bis 11. Thank you. Wir wollen Fürbitte halten. Gott, unser Vater, du bist deinen Verheißungen treu. Segne die, die auf dich schauen. Segne dein Volk Israel. Segne das heilige Land und alle, die in ihm leben. Segne die Stadt Jerusalem, alle, die Heimweh nach ihr haben und alle, die ihr Bestes suchen. Lass alle Welt erkennen, was dem Frieden dient und danach leben. Wir loben dich und bitten dich, erbarme dich. Deine Gebote sind gerecht. Segne die, die nach ihnen fragen. Segne alle, die dich vom ganzen Herzen lieben. Segne alle, die dich im Antlitz ihres Nächsten suchen. Segne die mit reinem Herzen und bekehre die, die dich und deine Schöpfung verachten. Lass alle Welt erkennen, wie wunderbar deine Gebote sind und danach leben. Wir loben dich, wir bitten dich, erbarme dich. Deine Liebe rettet, segne die, die nach der Liebe suchen. Segne alle, die mit ihrem Leben deine Liebe weitergeben, die Brückenbauer und Mahnenden, die Seenotretter, die die pflegen und trösten, die Feuer werden, die Verantwortung für andere übernehmen und für das Glück anderer arbeiten. Lass alle Welt erkennen, wie deine Liebe die Welt verwandelt und danach leben. Wir loben dich und bitten dich, erbarme dich. Du willst, dass wir dein Wort hören. Segne die, die dein Wort im Herzen bewahren. Segne alle, die sich dem Antisemitismus entgegenstellen, die um deines Wortes willen verfolgt werden und alle, die dein Wort weitergeben. Segne alle, die dich anbeten, in der Mitte deiner Gemeinde, bei unseren jüdischen Geschwistern, bei allen, die Jesus Christus vertrauen. Durch ihn bitten wir für alle, die zu uns gehören, für alle, die wir lieben, und für uns selbst. Heute und alle Tage loben wir dich. Heute und alle Tage bitten wir dich. Erbarme dich. Und gemeinsam sprechen wir das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht unter den Frieden Gottes in diesem Sonntag in die kommende Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Nehmen Sie noch einmal wieder Platz und wir singen zum Schluss das Lied 163. Unser Ausgang segne Gott. 163. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Bleiben Sie gesund und behütet.